könnte mein Schüler werden, dann sagte er einen Ausspruch: Folge mir nach. Und dann wusste der Schüler, der Lehrer, der ruft mich in sein Rabbinat. Er denkt, ich könnte Rabbi werden. Das war eine Ehre, von einem Rabbi gerufen zu werden, folge mir nach. Der verließ dann meistens seine Familie, sein Haus als 14- bis 18-Jähriger. Es kann sein, dass die Jünger auch so junge Burschen waren, die Jesus dann nachfolgten. Aber dann fing der Schüler an, dem Rabbi alles nachzumachen. Er hat den ganzen Tag mit ihm verbracht. Jedes Wort, jeden Witz, jeden Ausspruch lernte er genauso wiederzugeben, wie der Rabbi es machte. Denn er wollte ja so werden wie der Rabbi. Es gibt sogar Belege, dass Rabbi-Schüler dann aufs Klo gingen, wenn der Rabbi aufs Klo ging. Übrigens, wenn der Rabbi feststellte, dass der Schüler nicht so gut war und passend war, dann wurde er wieder zurückgeschickt in seine Familie. Geh nach Hause, finde eine Frau, heirate, zeuge Kinder und vielleicht werden deine Kinder Rabbi-Schüler werden. Aber wenn ein Rabbi-Schüler ausgewählt wurde, dann kam er sozusagen unter das Joch eines Rabbis. Das war ein fester Begriff. Im Neuen Testament begegnet es uns auch bei Jesus. Er sagt uns, nehmt auf euch mein Joch, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieses Wort hatte die Bedeutung, wenn du unter das Joch eines Rabbis kommst, dann nimmst du seine Lehrmeinung an. Dann unterstellst du dich seiner Auslegung, seinen Lehrprinzipien und du verinnerlichst das und verkündigst das, was dieser Rabbi auch zu geben hat. Vor allem musst du den Gesetzen und den Auslegungen des Gesetzes dieses Rabbis musst du Folge leisten. Du lebst sozusagen das aus, was der Rabbi gesagt hat, und das war manchmal eine schwierige Prüfung. Immer genau bis ins Tüpfelchen hinein in der Auslegung des Gesetzes das zu tun, was der Rabbi sagte. Und wenn der Rabbi sagte, du darfst nur so und so viel, du darfst nur 1000 Schritte am Sabbat tun, dann darfst du nur 1000 Schritte am Sabbat gehen, ansonsten versündigst du dich. Also es gab viele Rabbis damals. Die wanderten durchs Land oder waren sesshaft in den verschiedenen Dörfern. Wie ist das jetzt mit Jesus? Wir wissen doch, dass Jesus ein Zimmermann war. Das bedeutet aber, er hat den Beruf seines Vaters gelernt. Er war wohl nicht in einer Rabbischule. Er hatte wohl wahrscheinlich die erste Stufe, die Sekundarstufe durchgemacht und war dann zurück ins väterliche Gewerbe gegangen. Sicherlich kannte er die Schriften gut, nicht nur die ersten 5 Bücher Mose, sondern auch die Propheten, denn schon als 12-Jähriger konnte er Andeutungen machen, dass er die 12 Propheten, die späten Propheten gut kannte. Jesus scheint ein Autodidakt gewesen zu sein. Scheint auch, dass er nicht ein Nachfolger eines anderen Rabbis gewesen war, sondern aus eigener Initiative Rabbi wurde. Aber wie haben ihn dann Leute überhaupt akzeptiert, dass sie ihn Rabbi nannten, wenn er keine Rabbi-Ausbildung hatte? Immer wieder hören wir in der Bibel, dass Jesus sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt worden ist, ich aber sage euch. Das haben viele Rabbis gesagt. Nicht jeder, aber jeder, der meinte, er bringe einen neuen Akzent, eine neue Bedeutung des Gesetzes, der hat seine Lehre angefangen, ihr habt gehört, dass der das gesagt hat, den Alten das, den Propheten das, ja, ich aber sage euch. Und wenn so jemand auftrat und sagte, ich aber sage euch, dann wurden die Menschen hellhörig. Da wurden sie sagen, oh, der hat was Neues zu sagen. Das, was unsere bisherigen Rabbiner nicht zu sagen haben. Und deswegen liefen sie auch neuen Propheten und neuen Rabbiner nach, so auch Jesus. Jesus hat ja auch öfters gesagt, ihr habt gehört, dass gesagt worden ist, ich aber sage euch. Und so war es eine große Sensation, als Jesus auftrat, gerade in der Bergpredigt, dass er sagte, Ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten. Ich aber sage euch, ihr sollst deinen Bruder gar nicht mal einen Narr nennen. Und viele solche Beispiele. Jesus beruft auch seine Jünger genauso wie die anderen Rabbis. Sie berief. Seine ersten vier Jünger in Markus Kapitel 1, die sitzen am See, sind Fischer von Beruf. Und Jesus kommt zu ihnen und sagt, folge mir nach. Das heißt, er wollte sie als Rabbinerschüler. Nun müssen wir bedenken, das waren ja Fischer. Die hatten vielleicht nur die Primarstufe erreicht. Und plötzlich kommt jemand daher und sagt, dich möchte ich als Schüler haben. Gar nicht mal mit einer Prüfung, sondern einfach, du sollst mein Rabbi sein, mein Rabbischüler sein. Das war eine große, große Ehre, so bevorzugt zu werden, Rabbischüler zu werden. Und Jesus, so haben wir oft das oft falsch verstanden, folge mir nach, ach, das ist eine Verpflichtung und jetzt muss ich alles aufgeben und jetzt kann ich nur noch an Jesus glauben und so weiter. Die Jünger damals, die wussten kaum etwas von Jesus. Die wussten nicht, dass er der Messias war. Jesus verlangte auch nicht von ihnen, du musst jetzt all das glauben, was ich sage. Sondern er sagte einfach, folge mir nach. Du bist es mir wert, dass ich mich in dich investiere. Es war nicht die Frage, glaubst du an mich? Sondern mit diesem Ruf sagte Jesus, ich glaube an dich. Du hast das Zeug, ein Rabbinerschüler zu werden. Dich will ich haben. Du wirst genau das lernen können, was ich dir beibringe. Du wirst in meinen Fußstapfen gehen können. Du wirst Rabbischüler. Du wirst sein wie ich. Was für eine große Ehre. Und klar, dass sie dann aufbrechen und sagen, der denkt so gut von mir, dann kann ich nur nachfolgen. Und da will ich in seiner Nähe sein. Beachtenswert ist natürlich, dass damalige Rabbiner nur die allerbesten Schüler nahmen, die sich schon bewährt hatten in der Tora und der Fragetechnik und allem Möglichen. Aber Jesus geht hier auf ganz einfache, alltägliche Menschen zu, auf Fischer, auf Menschen wie du und ich. Und er sagt, ich traue dir zu, dass du von mir lernen kannst und dass du so werden kannst wie ich. Zum Beispiel Petrus. Wir kennen vielleicht die Geschichte, wo Petrus Jesus fragt, Herr, wenn du willst, dann lass mich auf dem Wasser zu dir gehen. Das ist die typische Frage eines Rabbischülers. Ich möchte das auch tun, was der Rabbi sagt. Das war jetzt kein großer Glaubensschritt oder dergleichen, sondern das war, ich möchte so werden wie Jesus. Und wenn Jesus sagt, wenn Jesus mir zutraut, dass ich auf dem Wasser gehen kann, dann werde ich auf dem Wasser gehen. Das war ein großes Vertrauen, das Jesus in Petrus hineinsetzte. Und dann, Petrus macht auch die ersten Schritte. Ganz im Vertrauen, dass Jesus das so will. Und dann beginnt er zu zweifeln und fängt an zu sinken. Und Jesus errettet ihn und gibt ihm dann den kleinen Vorwurf. Du Kleingläubiger. Und damit meint Jesus, glaube ich, nicht, du hast zu wenig Vertrauen in meine Kraft. Sondern ich glaube, er meint, du hast zu wenig Vertrauen in dir selbst. Ich habe dich doch gerufen als Rabbischüler. Du kannst so werden wie ich. Du kriegst die gleiche Vollmacht wie ich. Du wirst lehren wie ich. Du wirst Menschenfischer sein wie ich. Trau dir das zu. Ich glaube an dich. Vertrau dir selber. Natürlich, Jesus gab ihnen immer wieder neue Chancen. Sie gingen hinaus, manchmal taten sie dieselben Wunder. Mal schickt er sie zu zweit weg und sie gehen in die verschiedensten Dörfer hinein und kommen zurück und sagen, Dämonen waren uns untertan, wir haben Kranke heilen können. Und sie freuten sich riesig darüber, weil sie gelernt hatten, im Vertrauen zu Gott Wunder zu bewirken, Dämonen auszutreiben und zu predigen. Wenn sie predigten, predigten sie wahrscheinlich die gleichen Worte, wie Jesus predigte. Sie sind nicht so wahrscheinlich gewesen, so wie ich heute die Predigt vorbereitet habe. Ich habe mir Gedanken gemacht, habe mir selber das formuliert und durchdacht. Nein, Rabbiner lernten nicht nur das Alte Testament auswendig, sie lernten die Worte ihres Meisters, ihres Rabbis auswendig. Und so verkündigten sie wahrscheinlich, genauso wie ihr Meister die Bergpredigt gepredigt hatte, predigten sie in den Dörfern die Bergpredigt. So können wir uns auch erklären, warum im Neuen Testament so fast wörtliche Wiedergabe der Reden Jesu ist. Sie hatten sie auswendig gelernt. Sicherlich, es gibt zwischen den Evangelisten so kleine Unterschiede, aber sehr viele Übereinstimmungen, wo man sagt, das ist die Gemeinde, da haben sie alle von Jesus gelernt und bringen das jetzt möglichst wörtlich wieder rüber. Sicherlich mit der Zeit kommen Auslegungen dazu und dergleichen. Aber wir haben verlässliche Evangelien, die uns die Worte Jesu wiedergeben, weil sie gute Rabbinerschüler waren. Also sie haben viele Worte Jesu auswendig gelernt und ich möchte auf eine dieser Worte, eine Predigt heute eingehen. Werde nur Kurzes machen, es ist auch ein langer Bibelabschnitt, können wir mal die erste Folie sehen. Ihr könnt es, ja, das war's. Okay, ihr könnt es jetzt nicht zu lesen, das ist ein langer Abschnitt, ich werde auch nicht das Ganze vorlesen. Das ist aus Johannes Kapitel 5 und Kapitel 6, die Verse so aus dem in dem Zusammenhang. Und bei mir ist es, wenn ich so einen Text lese und verstehen will, was Jesus hier sagt, dann nehme ich meistens Stift und Farbstifte her und streiche mir mal einfach die wichtigsten Worte an. Zeigst du die nächste Folie? So habe ich mir einfach mal die Worte, die immer wieder vorkommen, die Wortfelder angeschaut. Und da habe ich gemerkt, das habe ich blau dann angezeichnet, das Wort Leben kommt eher sehr oft vor. Leben, Leben, Leben hier. Hier, weil ihr meint, in ihnen, in der Schrift, das ewige Leben zu haben. Oder da gibt es das Wort Sohn. Ich kommt sehr oft vor, in Rot. Da geht es um Jesus. Und das Wort in Gelb, Zeugnis, Schrift, das ganze Wortfeld, Hören, Reden, Schrift, Propheten, Worte. Die habe ich mir angestrichen. Und da ist mir gleich aufgefallen, worum es Jesus geht. Ihm geht es um diese drei Worte. Ihm geht es um Wort, das Wort Gottes. Ihm geht es um seine Person und ihm geht es ums Leben. Das Blaue, also das Gelbe ist Wort, das Rote ist die Person Jesus. Das Blaue, da geht es um unser Leben. Die nächste Folie. Ich möchte nur vier Verse aus dem herausnehmen. Vier Verse, in denen diese drei Worte, Wort, Jesus und das Leben vorkommen. Nächste Folie. Hier können Sie es besser lesen. Einmal sagt Jesus, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört, und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Oder in Vers 39. Ihr forscht in der Schrift, sagte den Schriftgelehrten. Ihr forscht in der Schrift und meint, in ihnen das ewige Leben zu haben. Gerade sie legen Zeugnis über mich ab. Oder Vers 63, in Kapitel 5. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und Leben. Oder in Vers 68. Simon Petrus antwortet ihm, nachdem Jesus fragte, wollt ihr auch weggehen? Antwortet Petrus, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Wir sind zum Glauben gekommen und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Also Jesus geht es in dieser Predigt darum, dass wir verstehen, was ist das Wort Gottes, dass wir verstehen, dass es unbedingt an seine Person gebunden ist und dass wir daraus dann die Konsequenzen ziehen, das hat was für mein eigenes Leben zu tun. Ich soll ewiges Leben haben. Zunächst einmal das Wort. Unter Wort verstand Jesus zum einen die Propheten des Alten Testamentes. Sie hatten damals nicht das Neue Testament. Sie hatten diese 39 Bücher des Alten Testamentes. Das war auch gar nicht mal als ein ganzes Buch. Das waren verschiedene Schriftrollen und keine Synagoge hatte alle Schriftrollen. Aber das war für ihnen Autorität und es war vollmächtiges Wort Gottes. Und diese Schriften lasen die Juden, lernten sie auswendig. Und es war was ganz Wichtiges für den jüdischen Glauben, worauf Jesus auch seine Verkündigung basiert. Es ist kein ferner Gott, mit dem wir es zu tun haben. Es ist kein schweigender Gott. Es ist kein Gott, der irgendwo alles nur einfach laufen lässt. Sondern es ist ein Gott, der redet und durch sein Wort dieses Erde gestaltet. Wir sind nicht einfach nur irgendwo dem Urknall überlassen. Wir sind nicht irgendwelchen chaotischen Mächten, auch wenn es Politiker sind oder Wirtschaftssysteme. Wir sind denen nicht überlassen, sondern Gott leitet diese Welt durch sein Wort. Deswegen hat er uns das Wort gegeben. Er sagt hier in Vers 39, ihr forscht in den Schriften. Und sie ist es, die von mir zeugen. Also, und das sagt er den Schriftgelehrten. Und ich denke, Jesus war ein solcher Schriftgelehrter. Jesus war ein Schriftgelehrter, der die Schrift durch und durch kannte und sie nicht nur auswendig kannte, sondern auch in den Querverweisen und in den einzelnen Bedeutungen auch vertieft war. Und er wusste, wie man mit dieser Offenbarung Gottes umgeht, dass da man mit Gott persönlich etwas zu tun hat. Und darum geht es in der Bibel. Es geht nicht allein darum, dass wir da vieles aus einer fremden Kultur erfahren. Was auch sicherlich schön ist zu wissen, wie die Leute damals gelebt haben. Aber das ist nicht der Sinn der Bibel. Es sind auch nicht irgendwo nur philosophische Gedanken, die uns anregen sollen, dass wir auch ein bisschen über unser Leben nachdenken. Sondern es sind die Worte des lebendigen Gottes. Denn mit seinen Geschöpfen möchte er kommunizieren. Ich glaube, das ist ein wunderbares Geschenk Gottes, dass er sich selbst gibt und mit uns reden will. Er möchte uns nah sein. Er möchte dir nah sein. Und dazu hat er uns ganz besonders die Schriften gegeben, wie es in diesen Worten heißt. Und da liegt die Aufforderung auch da, durchforscht die Schrift und schaut, dass ihr immer mehr und mehr von mir kennenlernt. Sowohl im Alten Testament behauptet er, da sprechen die Propheten oft von mir. Aber ganz besonders, wir haben das Neue Testament. Ihr habt das Neue Testament, ihr habt die Bibel, damit ihr Gott reden hört. Gott ist unsichtbar, sagte ich schon, aber er ist hörbar. Er ist hörbar, wenn ich sein Wort lese, wenn ich zum Gottesdienst komme. Und ich glaube, deswegen legen wir ja auch jetzt im Herbst darauf Wert, dass wir Hausbibelkreise haben, damit wir gemeinsam zusammenkommen, um die Bibel zu studieren, um sein Wort zu hören. Deswegen legen wir auch Wert, dass jeder Einzelne einen persönlichen Bezug zur Bibel findet. Es mag unterschiedlich sein. Der eine liest gerne die ganze Bibel von vorn nach hinten durch. Der andere lernt pro Woche einen Bibelvers auswendig. Und der dritte die Tageslosungen, die jeden Tag so eine Weisung Gottes mit auf den Weg geben. Und ich finde es so gut, wenn Menschen sich tragen lassen, wenn sie geprägt sind vom Wort Gottes. Ich erinnere mich an den früheren Bundeskanzler Rau. Den konnte man jeden Tag fragen, was ist die Losung? Und er konnte sie auswendig sagen. Also es ist diese Losung, so ein Tagesvers der evangelischen Christenheit für jeden Tag. Und er konnte sie jeden Tag auswendig sagen, spontan, wenn er gefragt wurde. So lassen wir uns vom Wort Gottes prägen. So durchforschen wir die Schrift, denn sie ist es, die von Jesus zeugt. Das zweite ist, in Rot habe ich es angestrichen, sehr oft kommt es vor, es ist mein Wort. Die Worte, die ich zu euch rede oder die der Sohn zu euch geredet hat. Wenn Jesus vom Wort Gottes redet, dann meint er nicht einfach nur eine Literatur aus der Vergangenheit. Er meint auch nicht, dass wir viel wissen müssen über die Bibel, dass wir wissen, wo was steht und dass da das passiert ist. Das meint er gar nicht. Sondern er meint, dass wir einen persönlichen Bezug haben dürfen zu dem Wort Gottes. Das Wort, die Bibel ohne Jesus, ist nur ein flaches Stück Literatur. Aber wer mit den Augen Jesus, mit dem Freund Jesus, oder ich vergleiche es auch mit dem Souffleur Jesus, ja, die Bibel liest, der wird darin entdecken, da ist Geist und Leben und Wahrheit drinnen. Hier spricht Jesus davon, Amen, Amen, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht in das Gericht, sondern ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen. Seine Person ist entscheidend. Und das ist schon interessant. Er stellt seine Person in den Mittelpunkt seiner Verkündigung. Und mein Wort, sagt er, soll euch begleiten. Das bedeutet, dass man Gottes Wort nur in der Nähe zu Jesus richtig versteht und richtig leben kann. Und deswegen ist es gut, dass wir wissen dürfen, Jesus ist tagtäglich bei uns, durch sein Wort, durch seinen Geist und begleitet uns auf Schritt und Tritt. Nicht, um uns zu kontrollieren, sondern um uns Beistand zu geben, um uns zu trösten, um uns zu helfen und um uns Halt zu geben. Und ich glaube, in der heutigen pluralistischen Gesellschaft wird nichts mehr gebraucht, als dass Menschen einen Halt für ihr Leben finden. Heute haben Worte ja völlig Inflation. Heute gelten Worte kaum noch. In der pluralistischen Gesellschaft, da kann das, was ich heute sage, für mich vielleicht heute wahr sein. Aber kaum jemand wird es akzeptieren, dass es für ihn heute und den Rest seines Lebens wahr ist. Wahrheit wird kaum noch gesucht und anerkannt. Deswegen, glaube ich, gibt es auch immer wieder eine wachsende Zahl von Gesetzen, weil Worte nichts mehr gelten. Und dann müssen wieder neue Worte gefunden werden, um was zu regeln. Und dann wieder neue Worte. Und immer wieder neue Worte, weil Worte so kurzlebig sind. Und unsere Zeit leidet meines Erachtens darunter. Und viele Menschen sehnen sich nach Beständigkeit, nach festen Aussagen, nach Wahrheit. In meinen Vorbereitungen bin ich auf ein Lied gestoßen, das ich euch vorspielen will. Ein Lied von Silbermond, es ist keine christliche Band, aber sie zeigt davon, er spricht davon, wie Menschen Sehnsucht haben nach etwas, was bleibt. Das Lied heißt, irgendetwas bleibt. Schade, irgendetwas bleibt. Aber hören wir uns mal an.
Steht hier still und dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Diese Welt ist schnell und hat verlernt, beständig zu sein, denn Versuchungen setzen ihre Frist. Doch bitte sperr es, wenn ich wiederkomm, alles noch beim alten Ich. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schnellen Zeit irgendwas, das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt. Wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Ah. den Verstand verliert. Das hier bleibt unberührt, nicht passiert. Oh, wow, wow, wow. In einer Welt, in der nicht sicher scheint, gib mir in diese Stelle Schein, was das bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit, gib mir was, irgendwas, das bleibt.
Vielen, vielen Dank. Mach's gut.
Ich habe den Text nochmal hier raufgeschrieben. Es ist bezeichnend für unsere Gesellschaft heute. Wir wissen nicht, für wen das gesungen worden ist. Sucht diese Frau in einem Freund Sicherheit, im Gesellschaftssystem Sicherheit. Wie wunderbar ist es, wenn wir wissen dürfen, was Jesus, wo Petrus sagt, du hast Worte ewigen Lebens, die bleiben. Ja, sag mir, dass dieser Ort hier sicher ist und alles Gute steht hier still. Ist nicht irgendwo unsere Sehnsucht, dass dort, wo wir sind, endlich einfach mal Gutes ist. Dass das Wort, das du mir heute gibst, morgen noch genauso gilt. Und da freuen wir uns darüber, dass Jesu Worte, die 2000 Jahre alt sind, heute erfahrbar sind. Und heute noch gelten. Gib mir ein kleines bisschen Sicherheit in einer Welt, in der nichts sicher scheint. Gib mir in dieser schweren Zeit irgendwas, was bleibt. Gib mir einfach nur ein bisschen Halt und wieg mich einfach nur in Sicherheit. Hol mich aus dieser schnellen Zeit. Nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. Gib mir was, irgendwas, das bleibt. Wie wunderbar sind dann diese Verse, die wir vorhin gelesen haben, wo Petrus sagt, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Und das ist das, was Jesus anbietet. Er bietet dir und mir dieses ewige Leben an. Das, was beständig ist. Das, was nicht immer wieder hinterfragt wird. Wir kennen ja, dass heutzutage fast alles hinterfragt wird. Ja? Und meistens sind wir selber diejenigen, die uns selber hinterfragen. Und ich glaube, dass das ein Teil des Gerichtes ist, was Jesus hier wegnehmen will. Er sagt ja, wer mein Wort hat, der kommt nicht in das Gericht. Der braucht sich nicht mehr selber zu hinterfragen. Der braucht nicht mehr andere hinterzufragen oder sich hinterfragen zu lassen. Und auch ganz besonders nicht, Gott hinterfragt mich nicht mehr. Weil er alles weggenommen hat, all meine Schuld weggenommen hat. Und ich jetzt nicht mehr gerichtet werde. Weder von anderen, noch von mir selber, noch von Gott. Und danach sehnen wir uns. Das ist erst wirkliche Sicherheit, wenn wir merken, diese Worte Gottes sind verlässlich, sie sind gewiss und ich werde in Ewigkeit nicht mehr gerichtet werden. Ich glaube, dieses Leben ist nicht nur ein Leben in Sicherheit, sondern ein Leben in Freiheit, wo ich nicht mehr Angst zu haben brauche. Mache ich hier was verkehrt und mache ich dort was verkehrt? Was werden andere denken? Sondern ich folge diesem Rabbi Jesus Christus nach und erlebe Freiheit. Ich lese zurzeit gerade ein Buch eines indischen Autors, das heißt Buch der Mitte. Und dieser Inder beschreibt die westliche Gesellschaft als ein Produkt der Bibel. Der Bibellesenden Kirche. Ganz besonders auch heute, wenn wir heute die Freiheit haben zu wählen. Ja, wir dürfen wählen und dürfen unsere Meinung kundgeben. Dann ist das nicht irgendwie, und das ist, glaube ich, uns falsch beigebracht worden, ist das nicht aus dem alten Griechentum, die Demokraten damals. Denn im alten Griechentum klappte Demokratie nie. Höchstens für ein paar Wochen und Monate und dann schlug das immer gleich in Tyrannei um. Und es waren immer nur ganz kleine Gesellschaften und in der griechischen Kultur war es auch so, nur die männlichen Bürger durften mitbestimmen. Sklaven sowieso nicht und Frauen auch selten. Demokratie, wie wir sie heute kennen, mit Wahlrecht, mit Respekt auch vor anderer Meinung, ist einfach auf dem Boden des protestantischen Christentums entstanden, wo die Schrift wieder ernst genommen worden ist, wo Martin Luther sagt, dass sola scriptura, allein die Bibel. Und dann konnte plötzlich jeder die Bibel lesen. Und jeder durfte durch den Geist Gottes, durfte er Freiheit erfahren. Freiheit von Traditionen, Freiheit von anderen Meinungen. Gott spricht mit mir. Ich verstehe die Worte Gottes. Ich bin Rabbinerschüler meines Meisters Jesus. Ich bin wertvoll. Der andere ist wertvoll. Und daraus entstand Gleichheit, Geschwisterlichkeit und Freiheit. Und ich denke, es ist gut, wenn wir diese Freiheit nutzen, im politischen Sinne, aber noch viel mehr auch in unserer Gemeinde, in unserem Zusammenleben als Familien, dass wir Freiheit leben und Freiheit gewähren. Respekt und Nächstenliebe. Das sind die Worte, die Jesus uns gelehrt hat. Und die hat er vorgelehrt, lebt in seiner Jüngergemeinschaft. Er sagte zum Beispiel, nur einer ist euer Rabbi. Das ist Jesus, ja. Ihr seid aber Brüder und Schwestern. Und so sollen wir miteinander umgehen. Das sind seine Worte des Lebens. Sein Wort, das da sanft ist und nicht ein neues Joch, nicht eine neue Tyrannei ist. Was heißt das für uns heute? Der Rabbi Jesu tritt auch heute in unser Leben hinein. Und er ruft uns, komm, folge mir nach. Was für eine Ehre. Gott glaubt an dich. Das müssen wir einfach mal so sacken lassen. Ja? Gott ist zufrieden mit mir. Ja? Ich muss mich nicht mehr beweisen, muss keine Aufnahmeprüfung machen. Ich bin es wert, Gottes Kind zu heißen, weil ich an seinen Namen glaube. Zum anderen, sein Wort ist uns wichtig. Sein Wort, das er damals sagte und das er heute immer wieder bekräftigt, wenn wir es lesen, das soll mir wichtig werden. Ich möchte immer mehr und tiefer das Wort Gottes lernen und mein Leben gestalten lassen. Und zum Dritten, ich möchte Zeit verbringen mit diesem Rabbi. Es ist eine Lebensgemeinschaft. Und das Gute ist, er geht in jede Lebenssituation hinein, in der wir sind. Und er bietet sich Nähe an. Und das müssen wir zulassen. Wir müssen Nähe zulassen, dass Gott wirklich zu uns sprechen kann. Ja? Nicht, dass wir ständig ihm vorschreiben, was er zu tun hat, bitte, bitte das und das und das. Sondern, dass er uns auch sagen kann, was jetzt dran ist in unserem Leben. Und ich kann mir vorstellen, in dieser Jüngergemeinschaft mit unserem Rabbi Jesu gibt es kein besseres Leben. Viele von euch haben es schon erfahren. Wir leben ein Leben unter dem Segen des göttlichen Rabbi Jesu. Und lasst uns weiter mit ihm gehen.